Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Was mich immer wieder in dieses Maya-Land treibt, zu dieser Kultur, immer wieder die alten Steine anzugucken, habe ich vor 2 Tagen in der Betriebskantine gesagt, das ist eigentlich nichts anderes als ein super spannendes Sudoku-Spiel, weil wir suchen Inschriften, Inschriften sind teilweise zerstört und wir puzzeln dann zusammen und versuchen, die Lücken zu füllen. Ich stelle Ihnen heute ein Buch von uns vor, das sich mit dem Maya-Kalender beschäftigt und wünsche erstmal viel Spaß zu dieser Präsentation. Und wenn Sie da noch Fragen haben, hoffe ich, dass wir noch am Ende dazu vielleicht 1 oder 2 Minuten Zeit haben. Das ist schlecht zu verstehen, ja? Gut, dann haben wir das Glück, dass ich auf andere Weise helfen kann. Nämlich, die nette Dame, die es interviewt hat, die hätte insofern super beigetragen zu diesem Vortrag, weil ihre Stimme schon so gut ist. Aber uns geht es ja hier mehr um die Inhalte. Dort, in dem Falle vor Ort in Cancun, in der kleinen Maya-Stadt El Rey, wurden die 2 Autoren, der Jens Rohag, der dort in Mexiko lebt, und ich, interviewt. Und wir haben ein paar Sachen verraten, einfach über unsere gemeinsame Zeit, die wir verbracht haben auf Expeditionen, um das Material zu sammeln für dieses Buch zum Beispiel. Auf was ich hier vielleicht verweisen möchte, ist, dass wir tatsächlich 8-mal unterwegs waren, 8 Expeditionen, und die gefahrenen Kilometer, ich habe selbst gestaunt, als ich mal so grob zusammengerechnet und geschätzt habe, wie viel war es denn, das ist tatsächlich einmal um die Erde. Also wir waren 40.000 Kilometer in etwa tatsächlich unterwegs, und sogar die gelaufenen Kilometer durch die Maya-Städte, um so viel Recherchen zu betreiben, waren auch so viele, man hätte durch Deutschland vom Norden zum Süden oder umgedreht durchlaufen können. Soweit, so gut. Die Informationen, die wir gesammelt haben, stammen natürlich nicht nur aus irgendwelchen Inschriften, die ja erstmal nicht sprechen können, sondern wir mussten Fachleute mit zur Rate ziehen. Hier auf dem Bild sehen wir mal einen, der sich mit Astronomie alter Kulturen beschäftigt hat, eben auch mit der Astronomie der Maya. Das ist der Anthony Avini aus in der Nähe von Houston, Texas, und er ist sowas wie der Einstein der Maya-Astronomie, hat gute Bücher geschrieben, über die man aber auch diskutieren kann an manchen Stellen. Hier mal eine Person als Vertreter für die Hieroglyphenleser, Epigraphisten. Das ist der Alfonso Lagadena, spielt in der obersten Liga dieser Hieroglyphenleser. Und mit dem haben wir hier eine kleine Diskussion. Und hier ist einer aus der Zunft der Archäologen zu sehen, in dem Falle der William Saturno, Chefarchäologe ganz bedeutender Städte wie Chultun und in dem Falle San Bartolo, wo dieses ganz tolle Wandgemälde gefunden wurde. Hier ein Begleiter auf mehreren Reisen von uns, vielleicht bekannt, der Martin Engelmann aus Innsbruck, der hält auch immer mal einen Vortrag. Auch hier in Leipzig haben wir ihn schon erlebt, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und er interessiert sich auch sehr für die Maya-Kultur und veröffentlicht dazu auch. Ja, dann natürlich die Maya selbst spielen auch eine Rolle bei unserem Erkenntnisgewinn. Hier haben wir den Schaman Don Antonio aus dem Lagandonendorf Naha. Und er wird hier fotografiert bei der Zubereitung eines traditionellen Trunkes, dieses Balche-Trunkes, den die Maya schon seit vor 1500 oder 2000 Jahren getrunken haben. Und ich sag mal dazu nicht so viel. Ja, und wäre ich jetzt Erich von Däniken, würde ich sagen, und ein paar Informationen kamen von den Außerirdischen. Das ist einer unserer Funde und sieht tatsächlich spektakulär aus, ist aber heute nicht das vordergründige Thema. Viel wichtiger ist die Dame, die da drauf zu sehen ist. Das ist auch die Dame, die das Interview führt. Und da bin ich ganz stolz drauf, dass sie uns begleitet. Die Andrea. So, jetzt möchte ich Sie ganz kurz mal mit teilnehmen lassen hier. Und zwar, es geht hier in dem Buch, was ich vorstelle, die Anatomie des Maya-Kalenders, geht es natürlich um den Maya-Kalender und um, viele fachliche, sachliche Dinge, die dort mal genau unter die Lupe genommen werden. Und vielleicht ist das eine oder andere schon bekannt. Weiß denn jemand von Ihnen, wie der 260-tägige heilige Kalender heißt? Dort vorne sind auch Antwortangebote. Die Götter gibt es dort auch in gewisser Weise, aber der Name ist jetzt nicht genau. Volltreffer. Genau. So, dann haben die natürlich auch ein Sonnenjahr gekannt. Ganz klar, wir kennen ja auch ein Sonnenjahr und überall auf der Welt ist das Sonnenjahr eigentlich auch gleich lang. Die Frage ist, wie haben die das verrechnet? Wie lang war das für die Maya, das Sonnenjahr? Sehr gut. Oh, jetzt habe ich natürlich aus Versehen, aber das ist gar nicht so schlimm. Ich hätte noch ein paar mehr Fragen zur Verfügung gehabt. Ich habe hier schon mal auf Weiter geklickt, aber wir müssen hier sowieso ein bisschen spontan agieren, weil das nicht so läuft mit dem Ton, wie ich dachte. Danke erstmal für die kleine Mitarbeit und es hätte sich gezeigt, wir hätten alle Fragen gemeinsam gut beantwortet. Wir wären ein gut aufgestelltes Team für die nächste Expedition. Packen Sie Ihre Sachen und kommen Sie das nächste Mal mit. Natürlich geht es in diesem Buch um Hieroglyphen. Man kommt ja nicht dran vorbei. Denn was ist denn der Maya-Kalender überhaupt? Man hat nicht etwa das gefunden, was man jetzt auf den Büchern immer sieht mit diesen Zahnrädern und so, sondern eigentlich wissen wir alles nur aus Hieroglyphen. Und dazu haben Sie jetzt mal an dieser Stelle die Gelegenheit, die wichtigsten Hieroglyphen kennenzulernen. Eine typische Inschrift, die Sie hier sehen, beginnt mit einer Einführungsglyphe. Die sagt uns, jetzt kommt ein Datum, erstmal der langen Zählung und dann kommt noch mehr. Dann folgt, Leserichtung ist jetzt immer in Doppelspalten, hier haben wir bloß eine Doppelspalte und innerhalb der Spalte von, so wie wir das kennen, von links nach rechts. Das wäre die erste Glyphe, die zum Datum gehört. Das sind sogenannte neuen Baktun. Manch einer kennt es vielleicht. Vielleicht merken Sie sich das. Ich weiß es nicht, wie spannend das für Sie jetzt ist. Ich möchte es nur mal vorgestellt haben, weil das ist ja nun mal ein solches Datum, woher wir den Kalender kennen. Die zweite Einheit ist ein Katun. Jetzt habe ich unterschlagen und nicht verraten. Ein Baktun ist sowas wie eine 400-Jahre-Einheit. Ein Zyklus von 400 Jahren. Und ein Katun, das sind 20 Jahre. Jetzt hatten wir 9 mal 400 Jahre, 12 mal 20 Jahre. Dann kommt ein Tun. Tun ist sowas wie ein Jahr. Das sind nochmal 5 Jahre hier. Dann gibt es noch sowas Ähnliches von der Größe, Anzahl der Tage her, sowas Ähnliches wie eine Woche oder einen Monat. Das nennt sich Vinal. Und schließlich und letztendlich zur langen Zählung noch den einzelnen Tag selbst. Was sich hinter dem verborgen hat, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, ist eigentlich nur eine Zahl. Wenn man das alles zusammenrechnet, da kommt man auf 1 Million, bla bla bla. Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Und diese Zahl drückt aus, wie alt die Welt ist seit einem fiktiven Datum, was die Maya selbst festgelegt haben. Welches im Jahre 3114 vor Christus zeitlich verortet war. Es gibt keine Belege, dass die Maya damals schon einen Kalender geführt haben. Es spricht eher dafür, dass dieses Datum später mal festgelegt wurde, um auch Vergangenheit unterbringen zu können im Kalender. So, hier gibt es noch einen Tag aus dem Tolkien-Kalender. 4 Kahn, 4 Mais. Bevor ich jetzt in das Buch reingehe und Ihnen genau noch was zeigen werde dazu, habe ich erstmal was anderes vor. Ich bin nämlich durch den Vortrag etwas ins Schwitzen gekommen. So, die Pfiffigen werden merken, das macht er absichtlich. Na klar, macht er das absichtlich. Weil, was sieht man denn jetzt so genau auf meiner Brust? Eine Datumsinschrift, ja, ganz klar. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, ob Sie aufgepasst haben. Ja, ich habe von diesen Einheiten gesprochen oder von diesen Glyphen in der Datumsinschrift. Schwer zu erkennen hier, aber vielleicht haben Sie noch frisch in Erinnerung, wie die Dinger hießen. Da gab es eine Glyphe, die war ganz oben, die erste. Einführungsglyphe. Also das Team kriegt schon einen Punkt. Dann geht es weiter. Hier sieht man eine 13, 2 Striche, jeder Strich eine 5 und 3 Punkte, 13. Und was kam dann? Genau die 400-Jahres-Einheit Baktun. Und danach kann man die Zahlen jetzt nicht lesen, das sind alles Nullen, kann ich schon mal so verraten. Aber es kamen ja noch Einheiten. Wie hießen die? Ja, sehr gut. Namen Katun? Tun, ja. Und eins noch, das letzte. Fast. Kien. So, und die Dame, die dort sitzt, die hat auf ihrem T-Shirt, trägt sie vor sich eine Sonnenfinsternis-Glyphe, trägt sie vor sich her. Und die Sonne oder der Tag wird mit Kien bezeichnet und dort mal gut dargestellt. Wunderschön. Ja, wir haben das Datum jetzt vollständig gekriegt. Kurz zu den Zahlen noch. Hier steht 13.000. Null, habe ich jetzt 4 gezählt. Erinnert das an irgendwas? Das war der schönste Weltuntergang, den ich je erlebt habe. In Tikal am 21.12.2012. Tolles Wetter, tolle Stimmung. Also solche Weltuntergänge sind wirklich fantastisch, kann ich nur weiterempfehlen. Haben wir natürlich auch im Buch etwas dazu geschrieben, aber das Buch, muss ich immer wieder sagen, hält sich mehr auf der sachlichen, erklärenden Ebene auf. Und und ein paar spannende Erlebnisse sind natürlich mit eingebaut, ganz klar. Und gucken wir mal ganz kurz auf die Inhalte. Hier ist jetzt eine Zeichnung vom Jens. Sie können das schlecht erkennen. Aber wenn Sie das Buch gekauft haben, dann sehen Sie es natürlich ganz gut im Detail. Es handelt sich hier nicht um eine authentische, tatsächlich vorhandene Inschrift, sondern das ist vom Jens konstruiert, aber auf der Basis dessen, was authentisch wäre. Er hat hier einen einen König entworfen mit gewissen Lebensdaten, so wie es auf einer Inschrift tatsächlich stehen würde, wird im Buch auch behandelt, dient dazu, um klarzumachen, was findet man denn alles in solchen Inschriften. Das ist die sogenannte Lacambalam-Stele. So, das Inhaltsverzeichnis hier, das brauchen Sie jetzt auch gar nicht lesen, das Kleingedruckte, das war auch nicht das Ziel, ist für mich aber eine Erinnerung, dass ich erwähnen wollte, dass über die Hälfte des Buches eingeteilt ist in Seminare und Vorlesungen. Also umgedreht eigentlich. Erst kommt die Vorlesung, es wird vermittelt, wie funktioniert das, wie sieht das aus. Es folgt ein Seminar, da wird diskutiert, warum ist denn das so, wo kommt denn das her, wie alt ist das? Und da wird dann auch, wenn es mal knifflig wird, ein bisschen was gerechnet. Und da wird gezeigt, vor allem, dass die Maya super Mathematiker waren. Unglaublich, könnte man Abiturienten heutzutage erschrecken damit, was die Mayas drauf hatten. Das Rechnen, das kann man manchmal gar nicht so im Kopf ausführen oder schriftlich ist es manchmal auch aufwendig. Wir haben dazu Hilfsmittel. Und zwar sieht man im oberen Bereich ein Bildchen, das ist der Startbildschirm eines Computerprogramms, was ich geschrieben habe, was sämtliche innerkalendarischen Umrechnungen im Maya-Kalender leistet und zudem in unseren Kalender umrechnet, wie auch immer, gibt es dann im Internet runterzuladen. Und darunter befindet sich ein Kodex. Vielleicht kennen Sie eines der noch erhaltenen drei Maya-Bücher, muss ich jetzt mal mit einer Hand so hochnehmen. Das ist der Dresdner Kodex, der sich hier bei uns in Dresden befindet. Und der Jens hat einen mathematischen Kodex dort aufgemalt, der uns praktisch wie früher in der Schule, die Älteren kennen das Tafelwerk noch aus unserer Zeit und den Rechenschieber, heute nimmt man ja einen Taschenrechner, da kann man dann in Zeilen und Spalten sich diese Rechnungen so ein bisschen zusammenschieben. Und wird mitgeliefert. Ja, ganz klar, irgendwelche Erklärungen zum Funktionieren des Kalenders. Jetzt habe ich es wieder weggeklickt. Nanu. Mit irgendwelchen Grafiken. Also das Buch ist voller Grafiken und Zeichnungen. Sind fast zu 100% von uns selbst. Hier mal so eine Rechnung. Hier war die Rechenaufgabe. Wie hieß denn der Tag im Zeug, also der Zeugin-Kalendertag und wie hieß das Hab-Datum, das Sonnenjahr-Datum, wenn man eine lange Inschrift hat? Wie rechnet man das aus? Hier mal auf einer Seite zusammengefasst, nachdem es vorher schon mal erklärt wurde, ist dann spannend, wenn man unterwegs ist und unvollständige Inschriften findet und man will den Rest wissen. Für uns ist es immer lustig, wir stehen im Museum, da steht da, ach, Datum circa. Blabla. Oder, naja, wahrscheinlich der Tag sowieso. Dann stehen wir daneben und rechnen und sagen, nö, der Tag ist es gar nicht. Oder, wieso schreiben die circa? Dieser Tag ist es. Ist doch ganz klar. Ja, wer das Buch mitnimmt, kann das machen. Ja, und das ist einfach mal so eine Erinnerung an einen Platz, wo wir waren. Der äußerste Westen von Guatemala, nee, das ist schon Mexiko, äußerster Südwesten von Mexiko, Ursprungsort vermutlich des Zeugin-Kalenders, aber auch die ersten lange Zählung-Inschriften stammen aus dieser Gegend und nicht etwa von den Maya, sondern von den Olmeken, die da schon so ein bisschen vorher da waren. So, jetzt habe ich die Zeit nicht genau auf dem Schirm. Doch, wir haben noch ein paar Minuten. Ich gucke gerade, haben wir einen Nachfolger, der Angst hat, dass ich nicht pünktlich bin? Noch nicht. Diese Nachfolgerin möge sich bitte 2-3 Minuten vorher noch mal melden, irgendwas werfen oder so, genau, dass ich nicht überziehe. Würde mir leid tun, weil ich habe hier mit der Uhrzeit sonst ein kleines Problem. ich werde es selbst erzählen, was hier dargestellt wird. Nachdem am Anfang geklärt wurde im ersten Interview, wer sind denn die beiden Knaben, die dieses Buch geschrieben haben und was bringt die denn auf so eine verrückte Idee, gab es einen zweiten Teil, auch am Anfang eigentlich angesiedelt, wo die Frage stand, was war denn das Spannendste, was ihr erlebt habt? Ganz knapp zusammengefasst, und das war ja auch ganz lustig, ja, fing der Jens an, über eine Autofahrt zu sprechen, wo wir im knietiefen Schlamm immer gegen die Bäume gerutscht sind, mit so einem Allradteil, ich glaube so ein mit dem Toyota, weiß ich jetzt nicht, ich will keine Werbung machen, klar, aber das war eine Sache, wo wir nicht wussten, A, kommen wir an, und B, wenn wir ankommen, kommen wir jemals zurück. War äußerst spannend, aber eigentlich noch nicht so richtig gefährlich. Gefährlich wurde es aber, als wir mal mit dem Boot übers Meer gefahren sind. Das war so nicht angedacht. Und der Jens, der eigentlich Reiseleiter Mayaland ist und unsere eigenen Fahrten auch so zusammenstellt, war selbst höchst überrascht und verschwand unter irgendeiner Plane im Bug des Bootes, nachdem es losging, was da auf uns zukam. Wellen, na gut, ich kann ein bisschen übertreiben, kann keiner nachvollziehen, aber mal so locker einen Meter hohe Wellen. Und wir waren mit einem, na, vielleicht 6-8 Meter langen Boot unterwegs. Dort waren vielleicht 10 Personen drauf. 2 waren die Bootsführer und der Rest waren, ja, so Rucksacktouristen, sage ich mal, die sich kein Schiff leisten wollten oder wie auch immer. Neben mir saß eine Dame aus den USA, die hat nur geweint und gebetet die ganze Zeit. Meine Gedanken gingen immer in die Richtung, frisst sich der Hai, ertrinkst du, wie weit kannst du schwimmen? Das waren so meine Endlosschleife. Naja, das war schon nicht ganz ohne. Und der Jens, der war nicht greifbar, der war versteckt unten unter einer Plane im Bug. Da ist auch egal. Jedenfalls, Fazit, wir sind angekommen und unser Equipment war kaputt, weil das Wasser immer reingeschwappt ist. Alles gut. Und ein weiteres spannendes Erlebnis war eine Gewitternacht, idyllischer See, Hängematten in einer kleinen Hütte, die war aber ringsherum offen, nur das Dach. Und wir lagen dort drin und es blitzte so vor sich hin. Und der Jens sagt, ach, wenn es hier mal richtig knallt, das wäre ein Spaß. Das wäre bestimmt interessant. Und bumm, ging's los. Aber ich sage Ihnen, ja, schon alleine der Regen, wenn es nicht gedonnert hätte, hätte uns Angst gemacht. Aber das Blitzen und Donnern, das war der Wahnsinn. Und wir waren der höchste Punkt. Naja, gut, muss ich nichts weiter sagen. Ich habe immer noch gedacht, okay, wenn wir jetzt aufstehen müssen, wegrennen müssen, wie auch immer, mich trifft der Blitz nicht, der trifft Jens. Jens ist größer als ich. Gut. Ja, dieser Teil, ich kriege noch keinen Zwischenpfeifen. Alles noch gut. Dieser Teil des Interviews stellt jetzt dar, ja, was wir noch für Bücher haben und was wir für Zukunftspläne haben. Zukunftspläne, ganz klar, ich fasse es mal zusammen. Wir haben natürlich auch Reiseberichte. Das hier ist ein Sachbuch. Wir haben auch Reiseberichte. Der Jens wird das weiterführen. Wir werden auch weitere Expeditionen unternehmen, weil es einfach super spannend ist und Spaß macht, richtig Spaß macht. Und ja, dann schwebt uns noch vor, vielleicht so einen historischen Roman zu schreiben, weil wir jetzt mittlerweile so viele Fakten und Inschriften und so weiter kennen, dass wir da in so eine Rolle reinschlüpfen können, einer Person aus der klassischen Maya-Zeit. Und dann können wir uns da mal richtig austoben. Soweit wird es vielleicht in den nächsten Jahren kommen. Dann werde ich hier vorne wieder stehen und dann darüber berichten. Nun neigt sich dieser Vortrag dem Ende zu. Ich entschuldige mich nochmal dafür, obwohl ich gar nichts dafür, ja, wenn das mit dem Ton hier, da müssen wir mal eine Kohle auflegen können. Das ist jetzt noch nicht das Optimum. Trotz alledem, wenn Sie noch Informationen haben möchten, sowohl was das Buch Die Anatomie des Maya-Kalenders anbelangt, als auch Inschriften der Maya und gewisse Übersetzungen, Interpretationen, wie auch immer, die Götter der Maya, die Mathematik und Astronomie der Maya, dann wären Sie auf der Seite www.faszination2012 ganz gut untergebracht, die ich gerade neu gestalte. Und wenn man sich für das Maya-Land und Exkursionen interessiert, da gibt es noch www.faszination-maya.de. Das merkt sich jetzt keiner, wa? Ach, ist das schlimm. Aber wenn man diese Seite hier aufruft, dann hat man auch schon was. Und ich habe auch ein paar Visitenkarten irgendwo noch da in der Tasche, ja. Und nun habe ich, jetzt habe ich dummerweise noch nicht mal das Buch dabei, was ich eigentlich hochheben müsste. Aber es gibt einen Stand in Halle 2. Da ist der Verlag, Hein Verlag, und der da gibt es dann, da werde ich mich nachher auch nochmal aufhalten, da gibt es dann auch, wenn man sich dafür interessiert, eine kleine Unterschrift rein. Und das ist Halle 2, Stand 105, ist hier auf Kärtchen drauf geschrieben. Und ach, es gibt Fans, danke, die sind schon im Besitz dieses Buches. Und ich werde einfach so als Ausklang mal durchblättern. Was mir jetzt auch ein bisschen leid tut, ist, dass man die Hintergrundmusik dazu nicht hört, weil die eigens dafür komponiert wurde von einer jungen Dame, die mal was beitragen wollte. Und tut mir leid, ist jetzt leider nicht zu hören an dieser Stelle. Haben Sie noch eine Frage? Wir haben 3 Minuten zur Beantwortung. Gute Frage. Ja, da es jetzt so ein kleiner Fehlschlag war, das Interview werde ich auf die Webseite stellen und natürlich noch anderes Material auch. Und natürlich kann man da auch noch mehr sehen, als ich hier gezeigt hätte. Also auch zum Interview. Ja, genau. Das werde ich machen. Und vielleicht als allerletzten Ausklang, ich hätte, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, noch etwas zu einer ganz besonderen Zahl gesagt, die Mayas entdeckt haben. Und das lasse ich jetzt einfach mal offen, weil ich habe ja keine Zeit mehr. Ich möchte die Dame nicht enttäuschen, ich möchte mich verabschieden und möchte an der Stelle nur sagen, diese Zahl hat es in sich. Wer eine solche Zahl findet, ist der genialste Mathematiker dieser Welt. Die Maya kannten diese Zahl. Was hat es damit auf sich? Bitte schön, da ist die Webseite irgendwo. Ja? Oder hier steht die Lösung. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.